Ja, habt herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Tut mir leid, dass meine Stimme noch so kratzig ist. Ich hatte jetzt 2 Wochen gar keine Stimme. Daher bin ich dankbar, dass ich wieder reden darf. Wenn ihr mich nicht verstehen könnt, ja, habt ihr Pech. Aber ich glaube, ihr werdet mich verstehen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich zu dem Missionsbericht komme, dazu komme, was MAF macht oder MAF macht, möchte ich euch mit in Gottes Wort nehmen. Denn Gottes Wort ist die Grundlage aller Missionen, die Grundlage von dem, was wir tun. Und ich habe mir einen Text, das ist so mein Lieblingsmissionstext, rausgesucht. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt oder eure Bibel-App, dann könnt ihr gern Apostelgeschichte 1 aufmachen oder aufschlagen. Die Verse 6 bis 9. Und ich sage erstmal was zu der Situation. Und zwar war es so, wir sind hier in einer Zeit, nachdem Jesus auferstanden war und sich seinen Jüngern wieder gezeigt hat. Das heißt, der auferstandene Jesus war mitten unter seinen Jüngern in Jerusalem. Die Jünger konnten ihn sehen, sie konnten ihn anfassen, sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Und sie warteten auf das, was als nächstes kommt. Und ab Vers 6 lese ich jetzt mal. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und ich finde es so genial, diese Situation hier. Die Jünger sitzen da und sie wollen wissen, Jesus, wie geht's weiter? Was ist das Nächste, was kommt? Und ganz ehrlich, uns geht's ähnlich. Wir hatten vor 2 Jahren Corona, jetzt haben wir die Unruhen in der Ukraine, wir haben dieses Attentat in Israel und wir warten darauf, was kommt als Nächstes? Jesus, was wirst du machen? Und die Jünger fragen Jesus genauso, wie wir ihm vielleicht fragen und sagen, Jesus, was kommt jetzt? Stellst du das Reich für Israel her? Damals war es so, dass in Israel man darauf gewartet hat, dass der Messias das Reich aufbaut. Also, dass er das errichtet, was im Alten Testament versprochen ist. Ihr habt es bestimmt zu Weihnachten öfter gehört, dass die Leute gehofft haben, oder auch zu Ostern, dass die Römer endlich rausgeschmissen werden. Und die Jünger sitzen jetzt hier und fragen, Jesus, wirst du die Römer rausschmeißen? Wirst du Israel zu einer großen Nation machen? Und Jesus guckt sie an und sagt, geht euch nichts an. Ist nicht eure Sache. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Und ihr Lieben, das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig für uns zu wissen, was kommt in 3 Wochen. Das wissen wir ja nicht. Das kann keiner von uns wissen. Jesus weiß es. Aber was ist das Wichtige für uns jetzt? Dass wir rausgehen und über Jesus reden, dass wir den Menschen, die in Oldenburg Jesus nicht kennen, Jesus bringen, dass wir von Jesus berichten, dass sie umkehren können. Und Jesus sagt dann auch weiter, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt hier etwas zu seinen Jüngern, was wir schon längst erlebt haben. Wir leben in einer Zeit nach Pfingsten, nach dem Geburtstag der Gemeinde. Und Jesus sagt ihnen zu, ihr werdet Kraft haben. Ihr werdet diesen Heiligen Geist haben, den ich früher im Alten Testament natürlich schon Leuten wie David oder Saul gegeben habe. Aber der Unterschied wird sein, dieser Heilige Geist wird auf euch sein. Ihr werdet mit diesem Geist versiegelt sein. Wenn ihr euch David oder auch Saul anguckt im Alten Testament, dann seht ihr, wie David betet und Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Ihr Lieben, wenn wir an Christus glauben, kann uns das nicht mehr passieren, da der Heilige Geist dauerhaft auf uns ist. Und das ist gut so, aber das hat auch eine Konsequenz für jeden von uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist die Konsequenz, dass wir seine Zeugen sein sollen. Jesus sagt hier, ich lese es euch nochmal vor, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet, wenn es gerade in eure Zeit passt und okay ist und ihr vielleicht Lust habt, dann könnt ihr vielleicht eventuell gegebenenfalls meine Zeugen sein. Nein, was steht da?
Du hast was dazu erfunden.
Ich habe was dazu empfunden, genau. Da steht, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr seid meine Zeugen, ob ihr wollt oder nicht. Es ist genauso, wie wenn ich heute Morgen hier, ich bin hinterm Bus gefahren und ich stell dir vor, ich wäre hinter dem Bus gefahren und wäre dagegen gefahren. Dann wäre die Polizei gekommen und die hätte gefragt, Stefan, was hast du gemacht? Hätte ich gesagt, ja, ich habe am Handy rumgespielt oder am Navi und habe nicht aufgepasst, bin gegen den Bus gefahren. Die wollen nicht wissen, dass ich vielleicht gedacht habe, okay, meine Kinder nerven gerade oder ich bin aufgeregt, weil ich in die Gemeinde muss. Die wollen nur die Tatsache wissen. Die wollen wissen, was ist passiert, wann ist es passiert, wie ist es passiert. Und was sollt ihr machen? Wir sollen weitergeben, das hat Jesus getan, dann hat er es getan und er hat es für dich und mich getan. Und das ist das, was er will. Er will, dass wir zu jeder Zeit seine Zeugen sind. Und er sagt weiter, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in, jetzt bin ich verrutscht, wo ist Jerusalem? Wir wissen, wo es ist, in Israel, das ist auch gut so. Ich bin gerade blind. Ja, ach, du hast recht. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Für euch heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Oldenburg, in Niedersachsen, vielleicht sogar in Bremen, ich weiß nicht, wie ihr mit Bremen seid, aber genau, Samaria ist so das nicht beliebte, oder was nehmen wir, NRW, nehmen wir NRW, ich wohne in NRW, daher können wir NRW nehmen, und bis ans Ende der Erde. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen nicht Missionare sein, in Flieger steigen und dann erst von Jesus berichten. Nein, wir sollen hier in Oldenburg Zeugen für Jesus Christus sein, weil es gibt so viele Menschen in Oldenburg, die nicht wissen, wer Jesus ist, die, wenn er heute wiederkommt, verloren sind, die auch so verloren sind. Unsere Aufgabe ist es, Zeuge zu sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, die anderen zu überzeugen. Wir sollen nicht hingehen und betteln und bitten, dass die Leute umkehren. Aber wir sollen das, was wir mit Jesus Christus erlebt haben, weitergeben und diesen Menschen zeigen, wer Jesus ist. Und wenn ihr nicht wisst, wer er ist, hier drin steht's. Hier steht alles, was ihr wissen müsst. Hier ist ein Zeugenbericht. Und den könnt ihr günstig kaufen, den könnt ihr runterladen als App. Und als Jesus das dann gesagt hatte, wurde er von den Augen der Jünger emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er ist wieder in der Herrlichkeit seines Vaters. Das müsst ihr euch vorstellen. Die Jünger haben da gesessen und sehen, wie dieser mächtige Gott zurückgeht in den Himmel. Und ihr Lieben, wir erwarten, dass Jesus wiederkommen wird. Wir erwarten, dass er eines Tages uns mit sich nehmen wird, seine Gemeinde mit sich nehmen wird, dass jeder Mensch auf dieser Erde erkennen wird, wer Christus ist. Und bis es soweit ist, hat Jesus mal gesagt, sollen wir in die Welt rausgehen, wir sollen alle Völker, alle Nationen erreichen. Könntet ihr mir meine PowerPoint da machen? Und genau das machen wir als Missionswerk. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal MAF gehört? Wisst ihr, was das heißt? Ja? Was heißt es? Also, eigentlich steht's nicht da. MAF, meine arme Frau, ne, weil ich bin viel unterwegs. Oder was ich auch gelernt habe, Mission adjusts frequently. Also Mission passt sich immer wieder neu an. Aber wir sind, wo muss ich denn das Ding hinhalten? Ach, ich muss es anmachen. Hammer. Genau. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Meine Familie ist heute dabei. Das sind wir bei Nacht, das sind wir am Tag. Vanessa, meine Frau, Benaya, der ist jetzt 5 und Joshua, der ist 2. Das ist gestern aufgenommen worden in Bremen, weiß nicht, ob ihr den Ort kennt, das ist die Verkehrsfliegerschule, die ehemalige Verkehrsfliegerschule. Genau, hier wäre ein Video gewesen. Und MAF, wir sind eine Missionsfluggemeinschaft. Wir sind in vielen Ländern dieser Erde eine Fluggesellschaft, so wie es die Lufthansa, Eurowings oder Hapag-Lloyd sind. Nur sind wir anders als etwa die Lufthansa. Unser Ziel ist es, nicht Geld zu machen, sondern unser Ziel ist es, dass Menschen auf dieser Erde Jesus Christus kennenlernen. Und wir sind eine Fluggemeinschaft. Wir sind alles Christen, die bei uns arbeiten. Wir sind Menschen, die Jesus lieb haben. Und wir wollen als Gemeinschaft diese Welt erreichen für Christus. Wir sind christlich. Das sage ich gerne, weil ich habe viele Piloten, die zu mir kommen, die das genial finden, im Busch zu fliegen, die es genial erfinden, mit kleinen Fliegern zu fliegen, die aber nicht gläubig sind. Und denen muss ich sagen, hey, ihr habt tolle Fähigkeiten, ihr seid tolle Piloten, aber ich kann mit euch nichts anfangen. Und einer hat mich mal gefragt, ja, warum kann ich nicht für dich fliegen? Und ich habe ihm dann gesagt, ja, weißt du, wenn du abstürzt und tot bist, dann schicke ich dich in den Tod und das kann ich nicht machen. Und dann hat man ein gutes Gespräch über den Glauben. Wir sind international, das heißt, wir haben Kollegen aus Holland, aus England, aus Deutschland, aus der Schweiz. Wir hatten Österreicher, alle möglichen Nationen und wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir wollen keine Millionen mit unserem Flieger verdienen, sondern das Geld, was wir einnehmen, geben wir in andere Programme zurück. 2/3 unserer Einnahmen sind Spenden, 1/3 erfliegen wir und das ist unser Ziel. Wir wollen die Liebe unseres Herrn Jesus durch Luftfahrt, durch Technologie weitergeben, damit Menschen in isolierten Gebieten Veränderung erfahren können. Körperlich, geistlich, seelisch. Und darum sind wir unterwegs. Wir sind in 27 Ländern dieser Erde unterwegs und versuchen dort eine Luftbrücke zu sein. Wir fliegen vor allem in Ländern, wo die Infrastruktur schlecht ist. Das heißt, wir sind nicht da, zum Beispiel in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, okay, Nordrhein-Westfalen, wir kommen aus Siegen, wir haben 60 kaputte Brücken. Könnte MAF da nicht fliegen? Nee, man kann um die Brücken rumfahren, das dauert nur eine Stunde länger, aber es ist noch möglich zu fahren. Wir sind wirklich in vielen Ländern, wo man keine Infrastruktur hat. Wir haben 123 Flugzeuge, das ist aktuell unser größtes Flugzeug. Vielleicht fragt man sich, warum habt ihr so kleine Flugzeuge? Der Grund ist, damit kann man wunderbar im Busch landen. Da passen so um die 11 bis 19 Passagiere rein, also in die jetzt keine 19. Aber wir können 1,5 Tonnen Fracht mitnehmen und wir können auf 500 Metern Landebahn landen. Das heißt, wir kommen fast überall hin damit. Wir sind 1200 plus Kollegen. Das plus sind unsere amerikanischen Kollegen. Manchmal zählen sie sich zu uns dazu, manchmal nicht. Darum habe ich gesagt, okay, ihr seid das plus. Aber 1200, da habt ihr mal einen groben Richtwert, wie viele wir sind. Gegründet wurde der MAF 1945, während dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar hatten wir einige Kollegen aus dem UK, aus Australien, aus Nordamerika dabei. Und die sind jeden Tag nach Deutschland geflogen, haben jeden Tag ihre tödliche Fracht geliefert, haben bombardiert. Und während diesen Bombardements war dieser Wunsch da, Mensch, man muss doch mit Flugzeugen was Sinnvolles machen können. Wir bringen Tod, wir bringen Vernichtung, aber wir wollen Jesus verkündigen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann war dieser Krieg endlich vorbei und diese Kollegen haben sich unabhängig voneinander Richtung Afrika aufgemacht, haben sich dort getroffen und so wurde innerhalb von Afrika MAF gegründet. Dann war unser erster Missionsflug 1945 von der jungen Dame dort, Betty Green, eine ganz tolle Frau. Wenn ihr mehr von ihr erfahren wollt, die KIB hat ein tolles Arbeitsheft für Kinder über sie. Da steht mehr drin als in mancher Biografie. Und die Betty, die ist ganz toll. Die ist eine Pilotin, die aus Leidenschaft geflogen ist. Während dem Zweiten Weltkrieg ist sie ein Zielflugzeug geflogen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kennt ja vielleicht die Flieger mit Willst du mich heiraten dahinter dran. Sie hatte auch sowas, aber nicht mit Willst du mich heiraten, sondern ein Fadenkreuz. Und die Flak am Boden hat auf dieses Flugzeug geschossen. So hat sie fliegen gelernt, dann war der Krieg vorbei. Und so kam sie dann auf uns zu, beziehungsweise meine Kollegen kamen auf sie zu und haben gesagt, Betty, möchtest du für uns Bibeln fliegen nach Mexiko? Und so ist sie dann nach Mexiko geflogen, hat den ersten Missionsflug gemacht. Und seit 91 sind wir in Deutschland. Erst waren wir in Peine, jetzt sind wir in Siegen. Genau. Und in den letzten Jahren habe ich ganz oft die Frage gekriegt, ist Fliegen nicht ein Luxus? Und vielleicht ja, die meisten von uns kennen Fliegen so. Man geht zum Flieger, der Flieger ist klimatisiert, man ist irgendwo ja im Urlaubsziel, das ist gerade Papua-Neuguinea. Bei uns sieht Fliegen so aus. Das Flugzeug ist ein Arbeitsesel. Da wird alles reingeräumt, was wir mitnehmen können. Hier seht ihr schlammige Kisten, alte Matten. Wir fliegen in diesem Flugzeug alles außer Militär. Das heißt, wir machen mit Flugzeugen Rettungsflüge, wir machen Hilfsflüge, wir machen Linienflüge, wir machen Charterflüge und alles Mögliche. Für uns ist das Flugzeug ein Mittel, mit dem wir über Leben und Tod entscheiden können. Oh, danke dir. Super. Hilft sofort. Ich vertraue dir. Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich geschalten habe. Ah, genau. Wir haben vor einer Weile in Deutschland erfahren dürfen, was es heißt, Hilfe aus der Luft zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das Ahrtal. Bis dahin hat man ganz viel diskutiert. Hey, muss man Hubschrauber einsetzen? Muss man Flugzeuge einsetzen? Ist das nicht Umweltverschmutzung? Und auf einmal kommt das Wasser und macht alles kaputt. Und der einzige Weg ins Ahrtal war über die Luft. Die Kollegen sind dort gelandet, haben gefragt, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? So kamen die ersten Lebensmittel ins Ahrtal. Ich meine, wo habt ihr Wasser her? Wo kommt das Wasser her? Habt ihr eine Idee? Ja? Von wo? Richtig, aus dem Wolken. Aber wenn du was trinken willst, wo kommt es dann her? Aus dem Wasserhahn, ne? Was ist, wenn der Wasserhahn kaputt ist? Dann kommt das Trinken auf einmal irgendwo aus der Luft, aus einer PET-Flasche. Und das machen wir in über 27 Ländern dieser Welt. Wir sind auch in Ländern, in denen wir nicht sind. Die habe ich bewusst nicht auf dieser Karte drauf. Wir sind in verschlossenen Ländern. Wir fliegen auch dort unter einem anderen Namen. Genau. Und wenn ihr mal genau guckt, seht ihr, dass wir auch in Australien sind. Wir fliegen dort im Aborigine-Gebiet. Wir helfen den Aborigines. Ich gehe mal weiter. Fliegen kennt ihr vielleicht so. Man kommt in einen schön klimatisierten Terminal. Wenn wir Männer was vergessen haben, zum Beispiel den Hochzeitstag, können wir da Blumen kaufen oder Schokolade, ist ein bisschen teurer. Aber wir kriegen alles, was wir brauchen. Und dann gehen wir durch einen klimatisierten Raum in so einen Flieger rein und fliegen dahin, wo wir hinwollen. In der Mission sieht es ein bisschen anders aus. Hier seht ihr einen wunderbar groß ausgebauten Flughafen mitten im Ort. Also es ist wirklich mitten im Ort. Die Leute wohnen da im Busch. In Deutschland ist es dann wieder so, wenn man zum Flieger geht, kommt man normalerweise nicht ran. Wenn man mit der Cityline fliegt, dann kommt man vielleicht mal an den Flieger ran, kann ein paar schöne Fotos machen, kann mal sehen, wie so ein Flugzeug in echt aussieht. Aber in der Regel kennt ihr es Fliegen so. Ihr kommt an, geht euch einen Schlauch und setzt euch in den nächsten Schlauch. Wer ein bisschen mehr Geld hat, bei uns in der Region, kann mit dem Porsche kommen. Das kostet 300 Euro Abholgebühr, aber ihr werdet auch eingescheckt. Kurze Werbeeinlage. In der Mission ist es so, wenn ihr mit uns fliegt, dann kann es passieren, dass wir sagen, Gerd, du magst bei mir mitfliegen, was wiegst du denn? Das ist so eine Frage, die stellen wir, weil unser Pilot, der muss ausrechnen, wie schwer darf das Flugzeug sein? Wie viel Kerosin kann ich mitnehmen? Und ihr seht da dieses Fass, da ist eine Handpumpe dran. Das heißt, ich gehe jetzt mal von mir aus, der Matthias, das ist der junge Mann, der unterm Flügel steht und diskutiert. Das ist unser Pilot. Und der hat mich gefragt, Stefan, was wiegst du? Und da habe ich gesagt, Matthias, guck mich an, 60 Kilo. Und dann hat er genau wie ihr gelacht, hat gesagt, naja, was wiegst du wirklich? Dann habe ich gesagt, ja, okay, 90. Und dann hat er angefangen zu rechnen und hat gesagt, okay, dann können wir nur 200 Kilo Kerosin mitnehmen und können dann in den Busch fliegen. Bei uns ist noch vieles Handarbeit. Wir haben viele geplante Flüge, aber dann passiert es, dass man doch mal was Ungeplantes macht. Und ja, das ist bei uns in der Mission der Flughafen. In Deutschland ist es so, dass ich bei Nullsicht anfliegen kann. Das heißt, wenn ihr hier mal Nebel habt und den Flieger hört, der nach Bremen will, der braucht keine Sicht. Der Pilot drückt einen Knopf, verratet keinen, der drückt einen Knopf und das Flugzeug landet automatisch. Bei uns im Busch ist es nicht möglich. Wir haben diese Technik nicht. Der Busch ist halt ja so, wie er ist. Wenn er mal da guckt, da sieht er die schwarzen Flecken. Wir sind vorher über die Landebahn geflogen, haben uns angeguckt, wie sieht sie aus. Und diese schwarzen Flecken sind Matsch. Und wir haben dann beschlossen, okay, der Matsch ist nicht so tief, dass wir drüber rollen können und sind gelandet. Das Problem ist, wenn der Matsch halt doch ein bisschen tiefer wäre, würde das Flugzeug zur Seite rollen und würde wahrscheinlich irgendwo im Busch parken und unsere Mechaniker hätten endlich wieder was zu tun. Wir selber fliegen aktuell an über 1200 Zielorte weltweit. Ich habe euch meine Statistik mitgebracht. Eine große Airline, wir wollen den Namen nicht nennen, sitzt in Frankfurt, ist vor Corona 237 Ziele, 236 Ziele weltweit angeflogen. In Papua-Neuguinea fliegen wir zu 211 Zielorten. Das heißt, wir haben weltweit gesehen das größte Netz überhaupt. Wir fliegen für über 1400 Partnerorganisationen und vielleicht kennt ihr die eine oder andere, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, die UNICEF, Ethnos 360, die Liebenzeller Mission. Und das ist eins unserer Hauptgeschäfte. Wir sind der Lastesel für die Mission. Das heißt, Missionswerke wie Liebenzell sagt, wir haben eine Station im Urwald Und wir wollen diese Station bedienen. Wir wollen neue Missionare reinbringen, wir wollen neues Arbeitsgerät reinbringen. Könnt ihr uns fliegen? Und dann machen wir das, was der Samariter im Matthäus-Evangelium macht. Wir nehmen die Fracht und bringen sie an. Oder besser gesagt, nicht der Samariter, der Esel. Wir sind der Esel der Mission. Ja, was macht unseren Dienst so besonders? Das Video habt ihr gerade schon mal gesehen. Ich überspringe es einfach mal. Unsere Einsatzbedingungen. Wir fliegen in Ländern, wo wir nicht so planen können wie in Deutschland. In Deutschland kann ich relativ gut planen, wie das Wetter in den nächsten 5 Tagen wird. Es gibt Länder wie Papua-Neuguinea, da weiß ich jeden Nachmittag, es wird Gewitter kommen ab 13 Uhr und ich weiß nicht, ob ich abends nach Hause komme. Das heißt, ich muss meinen Flugplan so machen, dass ich die wichtigsten Stationen am Morgen mache und dann am Nachmittag schaue, wie komme ich durch. Hier seht ihr mal ein Bild aus Papua-Neuguinea. Und das Besondere hier ist, Matthias, unser Pilot, der da gerade fliegt, der hat kurz vor der Landung, so circa 2-3 Minuten vorher, entschieden, ob er dort landen wird. In Deutschland ist es so, dass ich ja knapp in 30 Metern Höhe entscheide, lande ich oder starte ich. Hier ist die Entscheidung weit vorher gefallen. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Habt ihr eine Idee? Seht ihr da hinten das Grüne? Das ist ein Berg und der geht wirklich hoch. Das heißt, der Pilot muss entscheiden, lande ich, schaffe ich es zu landen oder breche ich die Landung ab? Weil wenn er jetzt eine falsche Entscheidung trifft, kann es passieren, dass der Flieger zu spät aufsetzt oder die Bahn zu rutschig ist und dann steht das Flugzeug im Baum und das wollen wir nicht, weil das ist teuer und kann auch ja nicht ganz so gesundheitsfördernd enden. Hier seht ihr mal noch eine Landebahn. Das ist jetzt mitten auf dem Berg und das Schöne an dieser Landebahn ist, das ist der einzig gerade Ort im ganzen Dorf. Die Menschen leben dort, die leben um die Landebahn. Und was würdet ihr machen, wenn ihr dort leben würdet? Also wozu kann man diese Landebahn nutzen? Fußball spielen. Richtig. Parkplatz brauchst du nicht, weil du hast eh kein Auto. Also im Busch, wer ein Auto hat, der hat viel Geld für nichts bezahlt, weil du kannst im Busch nicht fahren. Aber Fußball spielen kannst du. Du kannst deine Wäsche da trocknen, du kannst Wochenmarkt machen, du kannst deine Kühe grasen lassen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das wird alles gemacht und auf einmal kommt so ein Flieger. Das heißt, die Kühe werden eingesammelt, die Fußballtore, also Stöcker werden eingesammelt und die Leute gehen von der Bahn weg. Wir fliegen 2-3 Mal über die Bahn, damit die Leute wissen, wir kommen. Und ein Kollege von mir hat erzählt, er ist aufgesetzt, war gerade am Bremsen und auf einmal hat er gesehen, wie so 2 Stöcker an ihm vorbeigeflogen sind. Nichts passiert, aber er hat ein Tor gemacht. Das ist Mission. Dann seht ihr hier mal ganz viel Brokkoli und mittendrin ist da oben so ein kleiner Streifen. Und unsere Piloten müssen halt wirklich schauen, wo kann ich landen, wo ist die Landebahn. Und das Schöne ist, die Menschen leben überall dort im Wald. Ist nicht wie Oldenburg, wo man so geordnete Straßen hat und Häuser, sondern die Menschen wohnen wirklich da, wo es für sie am besten ist. Und das ist halt die Herausforderung von ganz vielen Missionaren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt dorthin als Gemeinde, ihr habt da eine Partnergemeinde und wollt missionieren. Ihr wollt mit dieser Gemeinde gemeinsam Evangelisation machen. Dann seid ihr erstmal tagelang unterwegs zu Fuß durch den Dschungel und müsst alles, was ihr habt, mitschleppen. Und wenn ihr dann hört, dass ein Flugzeug diese Strecke nicht in 3 Tagen schafft, sondern in 15 Minuten, dann weiß man, dass so ein Flugzeug was ganz Gutes sein kann. Das sind unsere Herausforderungen. Ich habe schon gesagt, das Wetter, die technischen Möglichkeiten, die Passagiere. Ich habe euch vorhin gesagt, das Gewicht ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ihr überlegt, wie viele Leute passen denn in Deutschland in Bulli rein? Ein Bulli kennt ihr, ne? VW-Bus. Wie viele Leute kannst du da mitnehmen? 9. Wie viele Leute kannst du da wirklich mitnehmen? War schon mal einer in Afrika oder Asien? Also 20, 30, 40 Leute passen da rein. Jetzt stellt euch mal vor, die Leute kommen tatsächlich mit so einem Bulli an den Flugplatz und sagen, wir wollen jetzt zu 30 mit dem Flieger mit. Da muss der Pilot mit denen verhandeln und sagen, Leute, das geht nicht. Dann sagen die vielleicht noch, ja, aber ich kann mich ja hinstellen. Dann musst du wieder sagen, ja, hinstellen ist nicht so die gute Idee, weil wenn ich wirklich bremse, dann geht's für dich vorwärts durch die Scheibe durch. Und ja, da muss man verhandeln können. Wir fliegen in Ländern wie Bangladesch oder sind in Bangladesch geflogen, wo 3% der Infrastruktur auf der Straße sind, der Rest ist auf dem Wasser. Wir sind auch in Afrika unterwegs und auch in Indonesien. Und hier habe ich euch mal ein schönes Bild mitgebracht. Anfang der Regenzeit in Indonesien. Ihr seht, manche versuchen es mit einem Jeep, die anderen versuchen es mit einem Moped. Und wenn ihr mal genau guckt, vorne links, da sind die Flipflops. Die Leute haben schon aufgegeben. Das ist normal. Und jetzt stellt euch vor, das ist euer Standard. So könnt ihr von A nach B reisen und ihr müsst ins Krankenhaus. Ihr müsst ganz dringend ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser habt ihr in Oldenburg? Genug, oder? 3 Stück? Hey, Hammer. Wir haben in Siegen, wir sind Siegen, kleine Stadt, wir haben 4 oder 5 Krankenhäuser. Aber da gibt's ein Krankenhaus auf so 200-300 Kilometern. Und ihr müsst ganz dringend ins Krankenhaus. Nehmen wir mal an, ihr habt euch das Bein gebrochen. Tut höllisch weh. Ich habe das auch schon geschafft. Und du bist einfach dankbar, wenn dein Onkel oder deine Tante dich ganz schnell ins Krankenhaus fährt und du in einer Viertelstunde da bist. Aber es gibt Länder wie den Südsudan. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und da habt ihr in Juba, in der Hauptstadt, ein Krankenhaus und in Malakal. Es ist so, dass das Krankenhaus von Juba das Krankenhaus von Malakal mitbedient. Und wenn die Ärzte jetzt rüber müssen, dann seht ihr es da an der Seite, ist die Reisezeit 3 Tage. Entfernung sind knapp 600, 700 Kilometer. Und da ist die Frage, warum musst du 3 Tage für 600 Kilometer reisen? Ganz einfach die Antwort. Der Sutt, das ist das, was das Wort schon sagt. Sutt. Also Schlamm, Matsch. Da kommt ihr nicht durch und dann hat es da auch noch Auseinandersetzungen, also Rebellen. Das heißt, wenn du jetzt ein Arzt bist und nach Malakal darfst, dann fährst du erst nach Uganda, in den Kongo, in die Zentralafrikanische Republik und dann in den Nordsudan. Ihr habt es aus den Medien gehört, Nordsudan ist aktuell keine gute Idee. Das heißt, man muss einen anderen Weg finden. Und da seht ihr, ein Flugzeug schafft diese Distanz in 2 Stunden. Das heißt, mit dem Flugzeug kommt man über Krisengebiete, über Sümpfe, über Gebiete hinweg, wo man sonst nicht durchkommt. Wir sind auch während Corona geflogen. Wir haben Corona ganz einfach bekämpft. Wir haben einen Duschvorhang in die Flieger gemacht. Das hilft, also zumindest psychisch. Ihr müsst euch vorstellen, hätten wir jetzt als weiße Europäer Corona mit in die Dörfer gebracht, also als Christen Corona mitgebracht, wer hat dann Corona gebracht? Die Christen. Und darum mussten wir schauen, wie können wir in die Dörfer weitergehen, ohne dass wir Christen die Bösen sind. Und da hatten wir dann diese Lösung. Und das hier ist unser Hauptdienst. Wir machen vor allem Medivac-Flüge. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns fliegt der ADAC, der gelbe Hubschrauber. Und der kommt bei uns am Krankenhaus, also wir wohnen 200 Meter vom Krankenhaus, alle paar Stunden an und bringt Leute. Im Busch machen wir das als MAF. Wir haben unsere Flugzeuge ausgerüstet mit, wir haben Fußboden drin und wir haben, so Gurte. Und damit werden die Leute festgemacht. Ich war mal in einer Gemeinde und da hat mich dann ein Rettungssanitäter gefragt, wo ist eure Vakuummatratze? Die ist egal. Wenn du schon 3 Tage durch den Busch getragen wurdest, dann, dann sind dir 4 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten im Flieger auf dem Boden komplett egal. Weil du bist dann dankbar, wenn du ins Krankenhaus kommst. Und wir fliegen alles Mögliche. Wir fliegen Knochenbrüche. Wir fliegen Schwangerschaften. Wir fliegen Menschen, die wirklich ultimativ ganz schnell Hilfe brauchen. Und es gibt viele Gründe zu fliegen. Ihr seht da diese wunderschöne Natur. Aber wenn ihr durch dieses Gebirge wollt, dann seid ihr Tage, wochenlang unterwegs. Wir fliegen, um Menschen zu verbinden. Wir fliegen, damit Menschen sich wieder treffen können. Wir fliegen, um Perspektiven zu ermöglichen. Stellt euch vor, ihr seid im kleinen Dorf, ihr stellt was her und ihr wollt es in die große Stadt bringen. Dann fliegen wir euch das Zeug raus für einen wirklich minimalen Preis. Also es ist so, wenn jetzt wir als Europäer mitfliegen wollen, sagen wir mal, ihr als Gemeinde sagt, wir wollen nach Kenia in den Busch fliegen, dann berechnen wir richtig gutes Geld von euch. Da wäre es eigentlich billiger, mit einer lokalen Airline zu fliegen. Aber wir machen das, weil wir wissen, das Geld, was ihr habt, können die Einheimischen nicht bezahlen. Wenn jetzt ein Einheimischer auf den Markt fliegen will, dann sagen wir, okay, gib uns vielleicht 1 Euro für den Flug. Wenn ein Kranker mitfliegen will, wisst ihr, was wir dann nehmen? Gar nichts. Weil so muss es sich rechnen. Die Europäer zahlen viel, die Einheimischen wenig und die Kranken gar nichts. Wir bringen aber auch Hoffnung. Wir haben in jedem unserer Flugzeuge Bibeln dabei. Und diese Bibeln verschenken wir nicht, die verkaufen wir. Der Grund, warum wir Sachen verkaufen, ist ganz einfach. wenn ich was geschenkt kriege, ist es nichts wert. Aber wenn ich selber kaufe, ist es viel wert. Und darum verkaufen wir die Bibeln am Flieger. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch, dass ich nicht zu viel Zeit vertrüde. Ihr fragt euch vielleicht, was für Menschen arbeiten bei MAF? Teilweise arbeiten bei uns Kampfpiloten, teilweise die Airliner, aber vor allem arbeiten bei uns Leute, die anpacken können, die Jesus lieb haben, die wissen, warum sie im Busch sind. Und wenn ihr euch den Kerl anschaut, dann seht ihr, dass seine Hose bappt. Ihr seht die Handschuhe, die zerschlissen sind. Der Schweiß fließt runter. Und ich war letztes Jahr mit einem Kollegen in Papua-Neuguinea unterwegs. Und ich habe ungefähr genauso ausgesehen. Und das Schöne ist, nach ein paar Tagen bin ich dann nach Deutschland geflogen und hatte meine Uniform noch an, hatte die im großen Linienflieger an. Und dann war ich in Singapur, bin im Flugzeug eingestiegen und habe mich gerochen. Und ihr glaubt nicht, wie gut man riecht, wenn man so ein, zwei Tage dort im Busch arbeitet. Ich habe dann gedacht, die armen Leute, die neben mir sitzen müssen, aber ich wollte nach Hause, daher gab es keine Dusche. Aber das ist der Alltag in der Mission. Mission ist etwas, was anstrengend ist, wo du dich jeden Tag fragst, warum bin ich hier? Es ist etwas, wo man stinken kann. Unsere Piloten haben Anforderungen, die gehen wir mal ganz schnell durch oder überspringen wir. Wir sind aber nicht nur Piloten. Wir sind Mechaniker. Wir sind Leute aus der Organisation. Wir sind Leute, die Buchhaltung können. Ihr seht es, wir sind ganz normale Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Das heißt, wenn du einen Ruf in die Mission hast und sagst, ich bin nicht der gute Prediger, aber ich kann was mit den Händen machen, dann komm zu uns. Wir suchen Leute wie dich. Wir suchen Leute, die beten. Wir suchen Leute, die vor Gott kommen und ihre Arbeit mittragen. Genau, ich habe euch mal Gesichter aus Deutschland mitgebracht. Das hier ist einer unserer Avioniker, der Samuel Daud. Das ist jemand, der arbeitet ein halbes Jahr in Frankfurt und dann ein halbes Jahr ehrenamtlich in Papua-Neuguinea, macht unsere Flieger. Da arbeitet er in der Regel und da ist er am liebsten. Wenn er guckt, er ist nicht auf dem Bild, sondern er ist irgendwo im Busch und evangelisiert. Er ist mit den Menschen zusammen. Dann Matthias Glass, der hat früher hier in Bremen gearbeitet, hat für den A380 das Ladesystem mitentwickelt. Und heute fliegt er in Papua-Neuguinea, ist seit 16 Jahren dort mit seiner Frau und liebt den Dienst. Dann das hier ist auch ein Pilot, man sieht es an der Arbeitskleidung. Jan Klassen, einer unserer jüngsten Piloten, da fehlt einer auf dem Bild, die haben jetzt noch Nachwuchs gekriegt. Die sind in Timor-Leste. Jan ist für mich einer der beeindruckendsten jungen Männer. Er hat selber kleine Kinder und er fliegt in Timor-Leste vor allem Medivac-Flüge, diese Rettungsflüge. Und in Timor-Leste ist es so, man ruft den Arzt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also dort ist das einzige Programm, wo wir einen Rettungssanitäter und einen Arzt dabei haben. Er macht sehr viele Flüge. Sehr viele Flüge sind nicht erfolgreich, leider. Und da könnt ihr für ihn beten. Die werden das Land verlassen, weil es halt echt zu anstrengend ist. Werden wahrscheinlich nach Afrika oder Papua-Neuguinea wechseln. Aber bis dahin hat er jeden Tag zu fliegen. Genau, nochmal kurze Übersicht, was wir machen. Vor allem die Rettungsflüge. Wir machen aber auch ganz normale Passagierflüge, Medical Safaris mit Ärzten ohne Grenzen. Hier seht ihr es mal, da kannst du 1,5 Tonnen Fracht mitnehmen und kannst dann von Dorf zu Dorf Tageskliniken aufbauen, um die Menschen zu versorgen. Das Video überspringe ich mal. Genau, was kannst du tun? Ihr könnt sehr viel tun. Das Allerwichtigste ist, ihr könnt für uns beten. Oft denkt man ja, Missionswerk kommt und sie wollen nur euer Bestes, euer Geld. Gott hat genug Geld in der Hand. Den braucht man nicht ums Geld bitten, er gibt es einfach. Aber was wir tun sollen, ist beten. Und ich möchte euch einfach bitten, betet für meine Kollegen. Betet für die, die jeden Tag draußen sind, jeden Tag irgendwo im Busch sind, ihr Leben riskieren. Betet aber auch für neue Kollegen, die mitkommen wollen, die reinkommen wollen. Ihr könnt uns natürlich finanziell unterstützen. Was ihr aber auch machen könnt, ist unsere Luftpost abonnieren. Die ist kostenlos, kommt 4-mal im Jahr. Ich habe hinten auch Zettel dabei, ich habe auch Luftpost ausgeteilt. Ist interessant, es sind immer wieder neue Artikel über die Arbeit, die wir machen. Wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter oder X, wie es heute heißt. Genau, und ich möchte euch einfach ermutigen. Kommt an Bord, betet für uns, schaut, wo Gott euch vielleicht gebrauchen will. Und wenn ihr Handwerker seid oder Pilot oder Mechaniker oder alles zusammen, dann kommt zu uns. Denn die Mission braucht wirklich Leute, die einen Ruf haben, die rauskommen wollen und mitarbeiten wollen. Und zu guter Letzt möchte ich noch Danke sagen. Danke, dass ich eure Zeit haben durfte, dass ihr mir zugehört habt, auch wenn ich hier rumgekracht habe. Und ja, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne noch zu mir. Bin noch ein paar Minuten da. Dankeschön.